Fieberpitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit dem Fieberpitch-Podcast in einer Fußballsaison, die einfach kein Ende nehmen will. Und das ist auch gut so, denn wir springen von Highlight zu Highlight. Bayer hat das Double, Bayern wohl endlich einen Trainer gefunden, der nicht schreiend wegläuft, wenn das Angebot kommt. Der BVB noch das Champions-League-Finale vor der Brust und wir alle zusammen ja auch noch eine Heim-EM. Und passend zu diesem Themenmix haben wir heute einen Mann zu Gast, der quasi im aktuellen Fußball-Bundesliga-Bermuda-Dreieck wohnt. Köln, Düsseldorf, Leverkusen, einer Region, wo fußballerisch Freud und Leid extrem dicht beieinander liegen. Moderator, Kommentator, Reporter, Podcaster und unter anderem für die DFL als Reporter ganz dicht an der Bundesliga dran. Christian Sprenger ist da. Hallo Christian.
Tag zusammen.
Christian, TV-Urgestein oder Fußball-TV-Urgestein, darf ich das so sagen?
Darfst du so sagen, ja. Ich meine, seit 87, um Gottes Willen, da war der eine oder andere oder die eine oder andere, die uns jetzt zuhören, wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Da habe ich angefangen damals, Anpfiff, RTL, das war so, als das Privatfernsehen die Bundesliga eroberte und plötzlich auch alle Spiele zu sehen waren.
Alle Spiele und das auch in einer ziemlich, ja, ordentlichen Länge für damalige Verhältnisse.
Die erste Sendung war 3 Stunden, die zweite war aber schon auch nur noch 2 Stunden. Also da hat man relativ schnell gemerkt, oh, ist vielleicht dann doch ein bisschen lang, so 25 Minuten. Und damals war der Fußball ja tatsächlich noch ein bisschen langsamer. Also wenn du da 25 Minuten und da spielte dann noch Wattenscheid oder auch Uerdingen. Und wenn du da 25 Minuten Wattenscheid gegen Köln, das war dann schon eher zäh.
Ja, das glaube ich, beziehungsweise ich weiß es ja noch aus damaliger Zeit, da habe ich ja auch schon Fußball geguckt. Was ich nie hatte, Premiere, zumindest nicht die Version mit dem analogen Schlüssel, aber da warst du ja auch schon am Start.
Da habe ich angefangen, als wir haben noch diesen kleinen Schlüssel, das war großartig. Das war wirklich großartig. Du hattest halt nur ein Spiel und direkt der Bogen geschlagen zu Kaiserslautern. Da bist du wirklich damals durch Kaiserslautern gegangen und jeder sagt, ach, Herr Sprenger, wie ist es? Und. Kaiserslautern hatte zu der Zeit damals die höchste Dekoderdichte bundesweit. Also klar, da haben sie, wie der Pfälzer sagt, Meister gemacht. Dann Pokal und da sind wir mit dem Schiff mitgefahren. Damals hatten wir auch nur ein Topspiel, darf man auch nicht vergessen. Samstags dann 15 Uhr, das Topspiel der Woche. Und da waren wir jede zweite oder dritte Woche waren wir Uffenbetze. Und das war wirklich irre. Also Kaiserslautern war die höchste Dekoderdichte und die sind ja auch fußballverrückt. Ich meine, das haben wir ja jetzt auch wieder gesehen. Am Wochenende im strömenden Regen bei Fritz-Walter-Wetter stehen sie da und feiern ihre Bube, die Bube, auch wenn sie verloren haben. Und das ist halt schon eine geile Region und die halt damals eben auch nicht viel mehr und viel mehr hatten. Ne? Da ging damals schon Pfaff zugrunde, also hier der Nähmaschinenhersteller. Und da fokussierte sich dann alles auf den FCK.
War das die arbeitstechnisch schönste Zeit?
Es war sicherlich die einfachste Zeit. Ob das jetzt die schönste war, also es war die einfachste, weil du standst auf dem Rasen und dann kamen dir irgendwelche Fußballer entgegen. Und wenn du einigermaßen clever warst und du hast gesehen, dass die schon losbrodelten, dann hast du denen nur das Mikro hingehalten und dann haben die 1,30 Gas gegeben. Das war schon geil. Es kam keiner, hat nicht vorher auf die eingesprochen und hat gesagt, Mensch, du musst jetzt aber sagen, dann wir denken von Spiel zu Spiel und nächste Woche krempeln wir die Ärmel hoch. Da kam keiner, sondern die kamen direkt zu dir, auch nicht vor einer Plastikwand, sondern mitten auf dem Rasen und konntest mit denen reden und bist halt damals dann auch noch mit Stefan Kunz und mit Bruno Labbadia sind wir dann in Kaiserslautern in irgendwelchen Diskotheken noch mitten in der Nacht gewesen. Das hat halt auch keiner mitbekommen.
Ne? Ja, aber heute, wenn du die Situation als Field-Reporter vergleichst, du hast es eben ja schon gesagt mit der Plastikwand, mit diesen ja vorgefertigten Interviews, ist manchmal ganz schön hartes Brot.
Vor allem, du darfst ja auch nur 3 Fragen stellen. Ne? Also ich habe jetzt noch das Glück, die DFL steht jetzt auch immer draußen. Also das heißt, du stehst neben dem Live-Sender, in dem Fall meistens dann samstags 15:30 mache ich. Sky steht links neben dir und die machen immer länger, ob die länger, so viel länger dürfen, sei mal dahingestellt. So, und dann kommen die zu dir und dann hast du 3 Fragen und dann müssen die ja direkt weiter. Ne? Danach gehen sie, dann ist ja genau aufgeteilt, ARD hat dann einen und wir kriegen immer Coach plus 2 Spieler. Und ja, es ist halt schon anders als früher, sagen wir es mal so. Ne? Das ist halt schon anders als früher, wobei es auch nicht immer so ist, dass du dann denkst, du kriegst jetzt irgendeine Phrase davor gesetzt. Also ich war persönlich überrascht, ich nenne jetzt den Namen besser nicht, weil den hatte ich dann von der TSG einmal und da habe ich danach nur gesagt, ey, boah, nee, bitte nie wieder. Und dann hat die TSG, die haben ja so eine Achterbahn-Saison am Ende hingelegt. Und dann haben sie wieder mal verloren beim Spiel, wo ich war. Und dann habe ich gedacht, oh nee, die schicken dir bestimmt den. Und der sagt dann wieder nur, ja, müssen die Ärmel hochkrempeln und wir schauen von Spiel zu Spiel. Und nächste Woche geben wir dann wieder alles. Und nee, der kam tatsächlich dieses Mal und sagte dann, das war unterirdisch, so wie wir gespielt haben, müssen wir nicht über Europa reden. Mhm. Und dann kam der zweite Spieler, auch von Hoffenheim, hat mehr oder weniger das Gleiche gesagt. Und dann weißt du aber genau, hast du vorher gesehen, aus dem Augenwinkel, ah, der Pressesprecher hat denen gesagt, pass mal auf, du kannst heute nicht wieder so und so, weil ich letztes Mal zum Pressesprecher gegangen bin und gesagt habe, ey, sag mal bitte, hör doch auf, ey, ihr verliert 0-4 und dann kommt einer und sagt, das war alles okay und wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Mhm. Und dann denkst du, okay, vielleicht haben sie es gemerkt oder nach dem Spiel hättest du auch, da hätten sich lächerlich gemacht, wenn sie da gesagt hätten, wir waren gut. Nee, da sind sie untergegangen und dann kamen sie und haben auch gesagt, das war richtig schlecht und ja, am Ende noch Europa League.
Hatte deine Region, in der du lebst, in der du dich bewegst, eben als ja, Fußball-Bermuda-Dreieck betitelt, Köln abgestiegen, Düsseldorf wahrscheinlich aufgestiegen. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme steht das Relegationsrückspiel gegen Bochum ja noch aus, aber nach dem 3-0 im Hinspiel sollte da wahrscheinlich nicht mehr viel anbrennen. Da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Naja, und Leverkusen, Double-Gewinner seit dem Wochenende. Jetzt bist du in Düsseldorf geboren, wohnst in Köln. Für welchen der drei Vereine schlägt denn dein Herz?
Sag ja immer, dass ich Rheinländer bin. Also hier in Köln ist ja irre. Die haben ja nicht mal, der Verein hat ja nicht mal vernünftig Bayer Leverkusen jetzt gratuliert zur Meisterschaft zum Beispiel. Die ganzen Fans drehen hier immer noch durch und Werkself und subventioniert und. Was ihr Verein alles in die Grütze geritten hat, spielt dann erstmal keine Rolle. Ich war am Wochenende, bin ich dann gar nicht in die sozialen Medien, weil ich dachte, Mensch, was machen die Köln-Fans jetzt? Die hassen Kaiserslautern, die hassen Bayer Leverkusen. Und nun, was machen sie denn beim Pokalspiel? Das ist schon irre. Also ich bin da immer tiefenentspannt. Ich bin, wie gesagt, ich bin Rheinländer. Ich freue mich tatsächlich, wenn die rheinischen Mannschaften gewinnen. Als Düsseldorfer freue ich mich natürlich, wenn die Fortuna wieder in der ersten Liga ist. Und dann ist Bochum mir natürlich weiter weg. Außerdem ist ja lustig, du hast ja immer Köln oder Düsseldorf, das ist ja das Schöne. Die spielen ja nie zusammen in einer Liga. Also insofern bin ich da immer fein. Und Leverkusen habe ich mich richtig gefreut, zumal ich tatsächlich einer der wenigen war, der auch damals, als sie den UEFA Cup geholt haben, im Stadion war, damals in dieser Baustelle noch mit vor Ort. Also insofern habe ich mich noch mit an den letzten Titel erinnert und die waren ja wirklich immer nah dran. Das Arbeiten in Leverkusen ist phänomenal und Xabi Alonso, wenn jeder sagt, was der eine Ausstrahlung hat, ja, du stehst ihm gegenüber, er stand ihm irgendwann im Interview als Trainer dann gegenüber und dann sagst du wirklich, wow, also stehst du da als Mann und bist sogar als Mann gecatcht.
Du hast ihn ja auch als Field-Reporter schon als Spieler erlebt. Hat er sich da verändert?
Nein, da war im Grunde genauso klar auch. Damals war es immer nur Englisch. Jetzt spricht er ja zumindest, wenn es um die Spieldinge geht, spricht er ja Deutsch. Damals hat er noch Englisch gesprochen, aber er war genauso höflich, er war genauso zuvorkommend, hat dir immer die Hand gegeben, hat immer sich verabschiedet und immer nochmal alles Gute gewünscht. Also er war genauso ein Gentleman wie jetzt auch.
Das Thema des Tages.
Dann gucken wir mal auf Bayer Leverkusen. Also Double-Gewinner sind sie. Sie blicken zurück auf eine perfekte Bundesliga-Saison. Ohne Niederlage sind sie durchmarschiert. Auf ein insgesamt starkes Fußballjahr, gekrönt mit dem Pokalsieg am Ende. Christian, aus deiner Sicht aber trotzdem mit einem kleinen Makel mit diesem Europa-League-Finale?
Nee, finde ich nicht. Der einzige Makel, der jetzt tatsächlich entstanden wäre, und das hast du ja dann auch gemerkt beim Pokal, weil sich dann so eine Niederlage, wenn du ewig und drei Tage nur gewonnen hast und gar nicht mehr weißt, wie sich Verlieren anfühlt, da hast du gemerkt, dass sie plötzlich unter Druck stehen. Also im Pokal haben sie tatsächlich das erste Mal was verlieren können und da hätten sie auch was verloren. Haben wir eben schon drüber gesprochen, gerade hier in Köln kamen dann schon die ersten Posts, so Vizekusen, mach's noch einmal. Und da glaube ich, da wäre mit sich, oder da bin ich mir sicher, da wäre mit Sicherheit dann ein Makel auf der Meisterschaft geblieben, was auch absurd ist bei der Serie, die du ja gerade auch genannt hast. Aber da wäre dann tatsächlich wieder ein negativer Hauch geblieben. So sagen alle, Double wunderbar. Und das Euroleague-Spiel, immer wer das Finale gesehen hat, das war ja auch grandios. Also Atalanta Bergamo, ich hatte die auch nicht auf dem Zettel, ehrlicherweise. Also zumindest nicht so. Das war ja auch grandios. Und wer weiß, wofür es gut ist.
Naja, ich meine, es wäre ja sonst auch nicht mehr viel nach oben gegangen. Jetzt haben sie zwei Titel, nicht die maximal möglichen drei. Jetzt könnte natürlich noch der Supercup dazukommen. Der zählt ja dann noch irgendwie auch zur abgelaufenen Saison mit dazu. Aber wenn man mal guckt, zwei Titel in einer Saison, damit die Titelausbeute der letzten, wann sind sie gegründet? 1904. Seit über 100, also 120 Jahren, dann mal eben verdoppelt. Loser-Image dürfte damit jetzt aber wirklich vom Tisch sein. Also Vizekusen, klar, du hast es gesagt, bei einem verlorenen Pokalfinale hätte man das vielleicht nochmal wieder aufgetischt, aber jetzt sollte der Begriff wahrscheinlich endgültig in die Mottenkiste.
Ja, zum Glück. Ich fand den immer schrecklich. Wie, da bin ich ausnahmsweise mal einer Meinung mit Rudi Völler. Ich fand ihn immer schrecklich, immer überflüssig. Und das war ja damals auch ein Drama. Ich meine, ich habe es damals auch miterlebt. Ich war tatsächlich im Olympiastadion, als in Unterhaching dann Michael Ballack dieses Tor erzielte ins eigene Netz. Nee, da können wir einen Haken dran machen. Und das ist schon eine tolle Mannschaft. Und wenn wir einfach mal auf die Punkte gucken, wenn wir auf den Vorsprung gucken und wenn wir auf diese Truppe gucken, das ist schon geil. Und wenn du die Bilder gesehen hast, gestern noch mit einem Kollegen geschrieben, was war das, endlich mal eine andere Meisterfeier, nicht da mit ihren, gut, ich bin jetzt ja eh nicht so der Freund der Lederhosen und all dem, was da so im Süden passiert. Aber wenn du dann siehst, wie da gefeiert wurde und wie nah die auch dran waren. Weißt du, im Bus dann mal eben hier eine Hand hoch und da eine Hand hoch und auf der Bühne, und das war schon klasse. Also das hat mir schon gefallen von der Nähe und auch von der Stimmung her und vom Empfang her, und super. Du hattest auch nie irgendwie jetzt den Eindruck, dass da irgendwie mal was eskalieren könnte.
30.000 feiernde Fans nach dem Pokalfinale schon in Berlin, jetzt 50.000 in Leverkusen rund um die Bayer-Arena. Das sind ja auch Fanzahlen, die man vielleicht vor 2-3 Jahren mit Leverkusen jetzt nicht unbedingt in Verbindung gebracht hätte. Also da ist nicht nur sportlich was gewachsen, da ist auch anhängertechnisch einiges dazugekommen.
Ja, früher hieß es ja immer, Mensch, geh mal ins Stadion, kriegst du immer eine Karte hin. Da kenne ich auch ganz viele, die dann gesagt haben, auch Dortmund ist mir zu teuer. Kaufen wir VIP- und Businessplätze in Leverkusen. Oder aber auch welche, die gesagt haben, Mensch, du kriegst da in Köln, kriegst du nie Karten, komm, da fahren wir nach Leverkusen, kriegen wir immer Karten. Aber die haben jetzt ja immer ausverkauft. Ich hatte auch 2 oder 3 Auswärtsspiele. Da war der Auswärtsblock voll von Leverkusen. Und was ich gelernt habe, tatsächlich, Bayer Leverkusen hat eine der ältesten Ultragruppierungen der Bundesliga. Das wusste ich auch nicht.
Da hat man früher wahrscheinlich auch gesagt, die ist zahlenmäßig eher klein, wenn man das mit der Schickeria in München vergleicht, aber offensichtlich sehr stimmgewaltig und mittlerweile mit einem ziemlichen, ja, noch Zuwachs dazu.
Ja, top. Also die Unterstützung, und wenn du das erlebt hast jetzt zuletzt in der Bay-Arena, das ist ja schon oft explodiert.
Dank der Feder des Erfolgs, Fernando Caro als Geschäftsführer, der sich ja auch nie gescheut hat, nach außen mal hohe Ziele zu formulieren. Also der ist ja wirklich einer, der 6 Jahre ist er jetzt im Amt, dann auch immer gesagt hat, nee, wir wollen jetzt mal was gewinnen. Wir wollen auch nicht Vizekusen bleiben, nachdem man das ja schon auch mal als Trademark irgendwo eingeführt hatte. Aber wir haben Ambitionen. Und dann hat er Simon Rolfes, der im Grunde das Fundament dafür bereitgestellt hat, auf dem Xabi Alonso dann mit der Mannschaft, ja, dieses Gebilde, was jetzt da entstanden ist, hochgezogen hat.
Der große Vorteil ist wahrscheinlich, dass alle damals gesagt haben, als der von Bertelsmann kam, oh, ey, da muss doch einer mit Fußball, mit aus dem Stall und Stallgeruch. Und das ist ja immer, das kann ich im Fußball tatsächlich nicht mehr hören. Ja, aber der muss doch da und der muss dieses und jenes. Nee, manchmal ist es genau das Gegenteil. Wenn du einen von außen reinholst, der von außen draufblickt und sagt, ey, sag mal, ihr kocht hier immer die gleiche Suppe. Was ist denn das? Und so weiter und so fort. Nagelsmann ist ja auch so einer, der auch die Blicke von außen sich immer holt und mal hier fragt und mal da fragt, weil er eben auch jetzt nicht so der Fußball-Bundesliga-Spieler war, der sagt, alles andere interessiert mich nicht. Ich muss ja nur einmal einen Doppelpass gucken und schon weiß ich, war das jetzt gemein, aber schon weiß ich, meine Güte, ja, die rühren immer im selben Topf und da kommt immer dasselbe. ja, da fehlt dann der Blick von außen und dann brauchst du auch mal so einen Karo und der dann auch sagt, ja, wir wollen Ziel holen. Den haben sie am Anfang ausgelacht. Ja, hier bei Rewe, den haben sie am Anfang auch ausgelacht, als der gesagt hat, wir wollen der größte Supermarkt der Region werden oder Europas oder wie auch immer.
Und er hat ja im Verein dann auch genügend Leute mit Stallgeruch oder allen Dingen auch mit genügend Fußballexpertise. Rolfes ist ja nun Leverkusener Eigengewächs. Man hatte über Jahre Rudi Völler, der ja nun so viel Stallgeruch kann man ja gar nicht oder noch mehr Stallgeruch kann man ja gar nicht mehr haben als der fußballerisch. Aber was eben bei Rolfes auffällt, der macht das sehr leise, der macht das sehr unaufgeregt, wie schon als Fußballer im Grunde.
Und Simon hat ja auch noch ein paar, Rudi war ja, das mache ich jetzt nicht mal böse, aber Rudi war ja immer nur Fußballer. So. Mhm. Und nachdem er Fußball vorbei war, ist er dann Sportdirektor und Manager und Bundestrainer und weiß ich was geworden. So, aber Simon Rolfes, der hat ja noch hier bei diesem, das nicht Goal-Control, nicht dass wir es durcheinander schmeißen, aber ihr wisst alle, was ich meine. Entweder war es Hawkeye oder Goal-Control. Da hat er ja noch mitgewirkt in der Firma. Der hat noch einen Business-Lehrgang und weiß, der hat ja diverse Fortbildungen gemacht. Und vor allen Dingen ist er nicht direkt von dem einen ins andere. Also der hat nicht die Fußballschuhe aufgehängt oder an den Nagel gehängt und ist dann direkt in die Management-Ebene, sondern er hat sich noch fortgebildet, genetzwerkt und dieses und jenes gemacht. Und das ist, glaube ich, so der große Vorteil. Und ja, Simon war aber immer ja schon eher so der Ruhige und der Leise. Das mag ich auch total an ihm.
Wenn ihr zum ersten Mal den Herzschlag eures Babys hört, ist das so ein magischer Moment. Diese Vorfreude und Liebe. Genießt es. Und wenn es um die Babyausstattung geht, sind wir für euch da. Baby One. Seit über 35 Jahren an der Seite werdender Eltern. Meldet euch jetzt zur Baby One Card an und sichert euch die Welcome Box mit wertvollen Geschenken für euch und euer Baby. Im Fachmarkt oder online unter babyone.de. Baby One. Von Anfang an.
Und das hat Erfolg und ja, auch nachhaltigen Erfolg. Ich meine, du hast ja auch in deiner Karriere als Fußballreporter einige Mannschaften gesehen, die mit Bayern mal zumindest zeitweilig auf Augenhöhe waren, was dann nicht immer unbedingt sehr nachhaltig dann war. Dortmund vielleicht noch die, die es am ehesten geschafft haben, über längeren Zeitraum irgendwo dran zu bleiben. So richtig dran waren sie ja auch nicht. Ist das jetzt, was in Leverkusen entstanden ist, etwas, wo du sagst, das hat das Zeug, das besser zu machen als Stuttgart, als Wolfsburg, als Bremen in den letzten 20 Jahren?
Ich bin mir ziemlich sicher, ja, weil sie ja auch schon nah dran waren, weil es ja auch so schon immer nachhaltig war. Also im Gegensatz zu Bremen sind sie immer in der ersten Liga geblieben. Im Gegensatz zu Wolfsburg war Relegation, okay, also einmal, ne, wenn wir kurz an diesen einen Fastabstieg denken. Aber sonst waren sie ja immer solide. Die waren ja immer unter den ersten. Die haben ja immer ewig und drei Tage europäisch gespielt. Also die waren ja ganz selten mal, dass sie mal durchgereicht wurden oder dass sie wirklich mal so wie Wolfsburg, dass du ein Jahr Meister und dann spielst du die paar Jahre danach, spielst du nur noch Relegation und gegen den Abstieg und wechselst 1000 Trainer.
Selbst in der Saison, wo sie mal fast in die Abstiegszone gekommen wären, dann aber Alonso geholt haben, waren sie am Ende trotzdem europäisch.
Ja, ja.
Also sind da immer wieder rausgekommen. Also was ja auch dann eine gute Sache aus Sicht der Leverkusen dann natürlich ist, Alonso bleibt und der Kader bleibt vor allen Dingen. Es ist jetzt mittlerweile auch was aufgebaut worden, was ja nicht mehr so bei den Spielern den Wunsch erweckt, vielleicht ganz schnell auch wieder wegzugehen, sondern vielleicht auch dann einfach mal einen Vertrag, ich sage jetzt nicht aussitzen, weil das hat einen negativen Touch, aber den Vertrag zu erfüllen und vielleicht sogar zu verlängern.
Weil sie auch alle zu Potte kommen, ne? Das ist ja das Große, dadurch, dass der immer rotiert, kann sich ja auch keiner beklagen. Dann spielt mal der, dann spielt mal der, dann sitzt ja plötzlich sogar mal ein Xhaka sitzt auf der Bank und kommt gar nicht. Also insofern, auch das versteht ja dieser Alonso, dass er alle irgendwie mitnimmt, dass alle zu Zuge kommen und dass wirklich nicht einer rummäkelt und rumnölt. Also ich hoffe, dass zum Beispiel auch ein Jonathan Tah bleibt. Also da hätte ich kein Verständnis oder habe ich kein Verständnis für, wenn der jetzt zum FC Bayern München wechseln würde. 0,0 Verständnis, wenn er sagt, okay, ich möchte nochmal in die Premier League. Okay, ist was anderes. Aber jetzt zu einem anderen Bundesligisten, da hätte ich bei keinem Verständnis für. Auch nicht Florian Wirtz, was soll er bei den Bayern?
Stand jetzt im Moment noch nichts, weil er ja in Leverkusen auch Champions League spielen kann. Jetzt sagst du aber, ja, alle halten die Füße still, alle sind auch damit zufrieden, mal dann eben auf die Bank zu gehen. Zufrieden wahrscheinlich nicht, aber sie halten die Füße still, weil der Erfolg da ist. Nur wenn jetzt mal tatsächlich und es wird irgendwann kommen, dass sie auch mal Spiele verlieren, vielleicht auch mal zwei am Stück. Bleibst du da auch ruhig?
Wenn wir jetzt gerade zurückdenken, als Alonso angefangen hat, da ist ja auch keine Unruhe entstanden. Ist ja auch nicht so, dass der hat übernommen von Ceoane und die sind ja nicht direkt durchgestartet. Hm. Also in meiner Erinnerung habe ich noch, dass sie erstmal die ersten Spiele wirklich große Anlaufschwierigkeiten hatten. Und da ist er nicht unruhig geworden. Also da ist er nicht wie jetzt auch bei anderen Vereinen, auch da hochlebe Simon Rolfes und Caro, auch da wurde ja nicht gesagt, oh, funktioniert vielleicht doch nicht. Siehe Wolfsburg und Van Bommel, der war, dann nach ein paar Spielen war der wieder weg, weil sie gesagt haben, scheiße, hat nicht funktioniert.
Ja, mit Trainern ist das eben so eine Sache. Bei Alonso hat's funktioniert. Was erwartest du denn jetzt von Vincent Kompany? Da ist ja Stand jetzt zumindest wohl relativ sicher, dass er zu Bayern geht, obwohl, wenn da noch keine Tinte unter irgendeinem Papier trocken ist, sollte man dieser Tage natürlich vorsichtig sein, da so ein Deal schon als fix zu charakterisieren.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe den in Erinnerung als guten Kicker. Mhm. Und habe ihn selber noch überlegt, aber zu der Zeit, habe ich ihn nie interviewt. Ansonsten bin ich wirklich sehr gespannt. Ist natürlich doof, wenn du irgendwo als achte Lösung aufläufst, ne?
Das ist es, weil die ganzen Namenhaften ja alle irgendwie nicht wollten. Er hat jetzt als Spieler einen großen Namen, als Trainer eben noch nicht. Obwohl er mit Burnley natürlich in der zweiten englischen Liga doch einen Fußball gespielt hat, den der FC Bayern sicherlich gerne auch spielen wollen würde, nur eben zwei Klassen höher, Champions League. Ist das tragfähig? Er hat natürlich auch ein anderes Spielermaterial bei Bayern als bei Burnley.
Noch schlimmer ist ja, wenn du jetzt mal die englischen Pressestimmen liest, da ist ja auch was dran. Hm. Also der ist, ja, er ist aufgestiegen, das ist ja alles schön und gut, sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Aber der ist ja auch mit Pauken und Trompeten abgestiegen. Also da lacht ja gerade ganz England, sagt, was soll denn das? Der ist mit Pauken und Trompeten abgestiegen, so kann es nicht funktionieren. Ich bin sehr gespannt, die Bayern haben alles falsch gemacht bisher bei ihren Trainerverhandlungen. Also da bin ich wirklich mal sehr, sehr gespannt.
Also ich hatte heute im Kicker gelesen, Keir Redknapp, der englische Journalist, wirft ihm, also Kompany, Naivität und Arroganz vor. Das passt ja wieder zu Bayern.
Bist du nicht der Bayern? Bist du nicht der Bayern-Fan?
Ja, aber ich bin ja auch kritischer Beobachter und mir hat das nicht gefallen, was in dieser Saison da so passiert ist. Und mir gefällt schon seit längerem nicht, was da mit Trainern so passiert.
Wollte ich gerade sagen, der größte Fehler war im Vorjahr Julian Nagelsmann zu entlassen. Dann hätten sie, weil Meister wären sie auch mit uns beiden geworden letztes Jahr. Da konnte Bayern nichts für. Das war die reine Dummheit der Dortmunder.
Das hätten wir wahrscheinlich auch nicht vercoachen können. Da gehe ich auch mal von aus. Apropos Dortmund. Erwartest du denn in der neuen Saison dann, also erstmal, dass die Bayern dann mit Kompany, ohne Kompany, vielleicht auch nur 3 Monate mit Kompany und danach mit irgendjemand anderem, der sich das Ganze dann antun muss, wenn die Störfeuer vom Tegernsee wiederkommen, dass die Bayern also zurückkommen und dass vielleicht auch Dortmund wieder dann zurückkommt und dass es dann tatsächlich nicht nur einen Zweikampf gibt oder dass die Bundesliga wirklich spannend wird, weil wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, es war ja nur spannend, weil plötzlich ein anderer Name da stand. So der Abstand ist ja gleich geblieben zur Konkurrenz.
Ja, da musste man sich dann auch immer wundern, wo alle sagten, boah, ja, wird ja richtig spannend. Ja, richtig spannend wurde dann nachher nur der Kampf um Platz 2 oder 3. Ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall spannender wird. Auch selbst wenn Stuttgart jetzt, wenn du siehst, was die jetzt schon eingekauft haben, das ist ja irre. Das sind ja echt geile Leute. Dann werden sie auch den einen oder anderen Abgang verkraften. Ich hoffe natürlich, dass Serou Guirassy bleibt und dass nicht auch der dem Lockruf des Geldes aus Dortmund erliegt, weil das, ich finde, Dortmund unterscheidet sich da, das sehen ja auch irgendwie kaum Menschen so, aber unterscheidet sich da kaum vom FC Bayern. Die kaufen überall da, wo die Leute Erfolg haben, holen sie. Und guck dir jetzt einen Marius Wolf an zum Beispiel. Ja, danke und tschüss, jetzt ist er weg. Mhm. Also auch einer, der sich verwechselt hat. Oder Mo Dahoud und. Da gibt es ja einige Beispiele, die nie hätten zu Dortmund gehen dürfen, meiner Meinung nach, weil sie da unglücklich geworden sind und dann nicht mehr richtig groß rausgekommen sind. Julian Brandt wäre mit Leverkusen, ist jetzt auch spekulativ klar, aber da wäre er wahrscheinlich, also nicht nur Meister geworden, sondern wäre jetzt auch bei der Europameisterschaft dabei. Aber gut, also Dortmund muss man mal gucken. Sicherlich hängt auch ein bisschen davon ab, wie jetzt dieses Champions League Finale dann läuft. Und sie können natürlich dann dieses große Kreuz, das haben sie ja nun wirklich mitgetragen, vom letzten Jahr haben wir eben ja auch schon kurz angesprochen, die verdaddelte Meisterschaft. Also das hat an ihnen ja genagt. Und Dortmund, da kannst du nur hoffen, dass dann jetzt auch ein Lars Ricken mal sagt, wenn jetzt dann wieder direkt alle kommen und über Terzic herfallen, dass der auch mal sagt, ey, passt mal auf, Freunde, das ist unser Trainer. Das hat mir bei Dortmund bisher auch total gefehlt.
Ja, denn wirklich Rückendeckung nach außen gab es ja nicht.
Nee.
Außer vielleicht mal, dass Watzke gesagt hat, naja, der bleibt unser Trainer, aber so richtig untermauert und dann sich vor ihn gestellt. Das war ja eher ein Danebenstellen und dann so mal den Arm umlegen.
Ja, oder dass man irgendwie kam, hier passt mal auf, auch als dann hier Bender und Şahin kamen, da wurde ja auch, ja, Terzic entmachtet und. Mhm. Das musst du ja auch anders verkaufen, wenn du dann sagst, Mensch, wir stellen uns jetzt noch breiter auf und wir haben noch den und den und Terzic kann das und das machen. Und da ist, also ich finde, da ist Terzic immer ganz oft Unrecht getan worden. Mhm. Ja, auch die so ein Unsinn, wie er ist. Dann plötzlich heißt es, der ist zu nah dran. Und dann andererseits sagen sie immer, ja, wir sind ja froh, dass einer aus der Kurve da jetzt vorne steht. Also.
Die Außenkommunikation von Verein generell noch aus deiner Sicht, du bist ja auch Medientrainer, ausbaufähig, denn auch was bei Bayern passiert ist, auch nicht nur jetzt mit Tuchel, sondern ja auch schon unter Julian Nagelsmann, war ja auch, dass man die Trainer da relativ alleine gelassen hat.
Ja, unterirdisch. Und das ist ja auch, kommen wir nochmal auf Bayer Leverkusen, das ist natürlich auch, habe ich neulich auch irgendwo geschrieben, das vergessen auch viele, Xabi Alonso, der spricht ja ganz gut Deutsch. Ne? Sie loben ihn ja alle und sagen, er spricht super Deutsch. Wenn es kompliziert wird, weicht er ins Englische aus, aber achtet mal alle drauf, wenn er Interviews gibt. Das ist ja schon, ich will jetzt nicht sagen floskelhaft, aber er sagt so und das haben wir gut gemacht. Aber den fragt natürlich keiner. Sag mal, was sagst du zur AfD? Was sagst du zu Corona? Und was sagst du zur Ausschreitung auf Sylt? Und was sagst du dazu? Und was sagst du dazu? Da fragt ihn erst gar keiner. Mhm. Und wenn, dann würde er sagen, oh, sorry, verstehe ich jetzt nicht. Mhm. Weiß ich nicht. So, und das ist ja der große Fehler, den auch die Bayern gemacht haben. Da musste Julian Nagelsmann, der musste ja zu jedem Scheiß, musste der sich äußern, weil auch kein anderer da war und kein anderer gefragt wurde. Und dann wiederum wird ihm vorgehalten, Steffen Baumgart in Köln genauso, den haben sie jeden Driss, um es mal auf Rheinisch zu sagen, gefragt und er hat auch auf jeden Driss geantwortet. Und dann kommt nachher dieselben, die die Fragen vorher stellen, sagen dann, ja, ist ja Wahnsinn, der sagt ja zu allem und jedem was, gibt's doch gar nicht und.
Ja, da musst du deinen Trainer im Grunde auch als Medienverantwortlicher bei Bayern schützen oder eben auch bei Köln und anderen Vereinen. Unter Markus Hörwig hätte es das, glaube ich, nicht gegeben. Oder ist das eine andere Zeit gewesen? Kann man das, der ehemalige Bayern-Pressechef?
Es ist zum einen eine andere Zeit gewesen und zum anderen saß da ja dann nicht nur der Trainer damals alleine, sondern da kam ja dann auch, also wenn es jetzt um Corona ging, da hätte auch nie einer jetzt irgendwie, ja, vielleicht Ottmar Hitzfeld hätte man vielleicht dann doch mal zugefragt, ne, so als Elder Statesman. Aber sonst, ja, da ist Markus dann auch dazwischen gegangen und hat dann gesagt, nee, das reden wir jetzt nicht. Also da ist, ich meine, wir haben die Trainersuche ja schon angesprochen, da ist bei den Bayern kommunikativ einiges, aber auch wirklich einiges schiefgelaufen. Aber auch das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal der Bayern. Also Köln auch eine totale Fehlkommunikation in der abgelaufenen Saison. Da gibt es ja noch ein paar Beispiele. Also da sticht einmal mehr Bayer Leverkusen oder auch der VfB Stuttgart. Was die kommunikativ gemacht haben, das ist eine glatte Eins.
Wenn wir aber nochmal bei Bayern bleiben oder den Bogen nochmal zu den Bayern zurückschlagen. Bei Vincent Kompany sollte man wahrscheinlich aus Sicht der Bayern aber schon ihn ein bisschen mehr schützen, als das bisher mit den Trainern gemacht wurde. Und vor allen Dingen, glaubst du, dass es irgendjemand schafft, die Störfeuer vom Tegernsee auszuschalten? Oder wird am Tegernsee selber dann mal drüber nachgedacht, ob vielleicht jede Äußerung nicht so sein muss? Du hast Uli Hoeneß ja auch erlebt in deiner Karriere.
Ja, ich habe ihn tatsächlich des Öfteren erlebt. Auch mal tobend vor mir und Interview abbrechend vor mir und so weiter. Das habe ich tatsächlich auch alles schon erlebt. Der Einzige, der ihn in den Griff kriegen kann und der ihn in den Griff kriegen muss und der dann auf den Tisch schauen muss, ist Max Eberl, der dann hingeht und sagt, pass mal auf, Uli, du wolltest mich jetzt unbedingt haben. ich bin jetzt da, also lass mich auch machen. So, jetzt hat Max Eberl, hätte es sicherlich einfacher gehabt, wenn er diese Zwischenstation da nicht eingelegt hätte, was ihm ja auch viele, viele verübelt haben. Und auch da gab es ja dann bei den Bayern Unruhe, das kam ja auch nie so ganz raus, als es dann mit Rangnick, da hieß es ja, Mensch, wir bauen uns hier ein zweites RB auf, das wollen wir nicht, wir haben jetzt Rangnick, Eberl aus dem RB-Kosmos, was ich albern finde, dazu war er zu kurz da, aber Freund und so weiter und so fort. Also da kann wirklich nur der Einzige, der da jetzt mal zwischenhauen muss, ist dann Max Eberl, weil da glaube ich, das kriegt der Vereinspräsident nicht hin und das kriegt der Vorstandsvorsitzende auch nicht hin, denn auch die Kommunikation, die wir da erlebt haben, war ja auch eher befriedigend oder eher mangelhaft.
Alle mal herhören.
Ja, herhören müssen Sie bei den Bayern auf jeden Fall, wenn wir das hier kritisieren. Aber alle mal herhören ist die Rubrik, wo unsere Gäste über ihre Projekte so ein bisschen erzählen dürfen. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, Christian ist Podcaster mit einem Podcast, der ja auch durchaus Sportbezug und auch Fußballbezug hat, ne?
Ja, der hatte ja am Anfang, Sprenger spricht, heißt das Ding, am Anfang hatte der den Hashtag Books and Sports. Den habe ich dann irgendwann, Folge 80, da hat sich eine Autorin, eine Buchautorin, also ich versuche immer drei Menschen ins Gespräch zu bringen, die meistens eint, dass sie Bücher geschrieben haben und die aber bei mir tatsächlich über alles reden, auch über ihre Bücher, aber eben über vieles mehr. Und du hast halt ganz oft hast du Menschen dabei, also wo du denkst, wie jetzt der Autor, was hat der jetzt mit Köln zu tun? Also da sind riesen Bayern-Fans dabei, ob das Bestseller-Autoren oder Bestseller-Autorinnen sind. Dora Held kennt wahrscheinlich sogar der oder die eine oder andere Riesenwerder Bremen-Fan. Und also diesen Hashtag habe ich dann irgendwann abgeschafft, weil eine Autorin sagte, Mensch, ist ja irre, was man bei dir alles über die Autoren und Autorinnen erfährt. Das erfährt man ja sonst nicht, also machen wir Autor Insights daraus. Ich sage immer, komm, das Wichtigste ist immer, Sprenger spricht. Dabei spreche ich eigentlich ganz wenig. Ich versuche halt wirklich, die drei Menschen da ins Gespräch zu bringen. Und natürlich, dazu bin ich zu sehr mit Herzblut Fußballjournalist und Fußballreporter, habe ich dann immer auch wieder, dafür gibt es auch zu viele gute Fußballbücher, habe ich dann auch immer mal wieder Gäste aus dem Fußballbereich. Ob das jetzt mal Dietrich Schulze-Marmeling ist oder jetzt in Ausgabe 175, wenn es da noch so den einen oder anderen gibt, der sagt, der Fußball ist mir zu kommerzialisiert. Christoph Ruf mit seinem Buch Genug geredet. Und dann haben wir in der Ausgabe aber auch noch mit Martin Kraus auch einen, ja, zum einen Historiker, zum anderen aber auch Sportjournalist, haben wir dann auch über Homophobie im Fußball gesprochen, weil der auch ein Buch geschrieben hat, wo es dann auch so darum ging, wie Athletinnen und Athleten schon seit Jahren ausgegrenzt wurden. Und oftmals mache ich tatsächlich auch einen Mix, wo ich mir dann jemanden einlade. Also eine ganz schöne Folge. Jemand hat Kreta-Krimis geschrieben, dann Sophie Bonnet schreibt Krimis aus der Provence und dazu hatte ich mir einen eingeladen, der Yachtsegelführer schreibt und die haben sich die ersten 45 Minuten, das hat wunderbar gematcht, weil es dann halt von da nach da gesegelt wurde und weil die auch eben, haben wir eben schon drüber gesprochen, dann auch mal den anderen Ansatz haben, weil die dann auch mal von außen drauf gucken und das ist ganz schön, wenn du da teilweise so Crossover hast, das ist wirklich ganz, ganz gut und ja, da kommt dann immer noch der Sport vor und natürlich eben dann auch, wenn andere Sportarten zur Sprache kommen, aber primär dann halt, wenn es dann drum geht, dann eben doch der Fußball.
Wie oft erscheint Sprenger spricht?
Tatsächlich einmal die Woche und tatsächlich habe ich neulich erst gesagt, entgegen der TikTokisierung ist es so, dass bei mir die Folgen immer eher länger werden. Also mittlerweile ist der Schnitt ist wirklich tatsächlich 2 Stunden. Angefangen hat das alles mal auf einer anderen Plattform, weil ich da oftmals zu Gast war, eingeladen war und dann habe ich immer irgendwie Bücher ins Gespräch gebracht und dann sagte der Mensch, mach doch mal einen Buchpodcast und dann hatte ich am Anfang 3 Sportreporter oder Reporterinnen eingeladen, die dann ihre Bücher vorgestellt haben. Da warst du aber relativ schnell am Ende. Also da hattest du nach 4 Folgen hattest du immer dieselben Leute. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, komm, mach mal da was anderes draus und versuch's anders aufzustellen. Und jetzt hat sich's wirklich so entwickelt, dass es tatsächlich so ist, dass da jede Woche 3 oder manchmal auch 4 Büchermenschen, also ich lade auch Podcaster ein oder Blogger, also nicht immer nur Menschen, die Bücher geschrieben haben, dass die sich wunderbar miteinander unterhalten. Und wer jetzt denkt, das ist wirklich nur was für Leseratten, nee, ist es überhaupt nicht. Ich nehme tatsächlich auch jedes Mal wieder irgendwas mit, ne? Also jetzt zur Europameisterschaft habe ich einen eingeladen, der über die Psyche ein Buch geschrieben hat, also was so alles im Kopf vorgeht, und versucht dann da halt auch immer so ein bisschen den anderen Ansatz zu machen.
Ich war ja sogar auch schon zweimal zu Gast sogar.
Ja.
Und obwohl ich nie ein Buch geschrieben habe.
Aber du liest ja immerhin noch.
Und das stimmt. Ich kann lesen.
Hatten wir ja auch zum Beispiel, also hier der den Geistblock, um jetzt nochmal auf Köln zu kommen, der schreibt den Geistblock, also hier diesen Blog über den ersten FC Köln, und das ist gleichzeitig auch ein Bestseller-Autor. Also so Leute gibt es ja auch, und das finde ich dann auch immer ganz spannend. Und wie gesagt, es geht halt nicht nur, also wenn einer, ich lese keine Bücher, ja, dann hörst du das, dann hörst du Sprenger spricht, dann musst du teilweise dann, entweder willst du die Bücher dann lesen oder sagst, ach komm, das hat mir jetzt gereicht, was ich da gehört habe.
Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, Sprenger spricht, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, den FIFA-Pitch-Podcast natürlich auch, und Christian und auch wir hier beim Podcast würden uns über Likes, über Abos und natürlich übers Weitersagen freuen. Also Sprenger spricht, gerne ein bisschen bewerben in eurem Umfeld.
Was sonst noch so los ist?
Ja, los ist bald die EM. Bist du denn schon im EM-Fieber oder angesichts des erstmal noch anstehenden Champions-League-Finals erstmal darauf fokussiert?
Da kann ich mich ja so rausreden, dass ich aufs Champions-League-Finale fokussiert bin. Ich habe mit der EM gar nichts zu tun. Also insofern bin ich da auch tiefenentspannt. Ich bin sogar die ersten zwei Wochen überhaupt nicht da, wenn die Europameisterschaft ist. Und ja, sollen sie mal alle machen. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob ich mir bei diesem aufgeblasenen Turnier alles angucken muss. Also meine erste Europameisterschaft, die ich beruflich begleitet habe, war tatsächlich 1988. Und da gab es noch 8 Mannschaften. Also das ist ein bisschen was anderes als jetzt so eine aufgeblasene Veranstaltung.
Überschaubare 8 Mannschaften, überschaubare 14 Tage, die das Ganze gedauert hat. Ein Fußballfest, aber eben in Kurzform. Also im Grunde so ein Sommermärchen, bevor es solchen Media-Hype gab.
Ja, wie gesagt, es waren halt auch nur die 8 Besten. Das ist ja jetzt, das ist ja irre. Also ehrlicherweise kann ich dir jetzt nicht mal sagen, wer da alles in welchen Gruppen spielt. Also die Gruppen, das lege ich mir dann immer kurz vorher zurecht, aber ich kann dir jetzt nicht. Also unsere Gruppe kenne ich, ja. Aber ich kenne auch noch diese eine, die eine Todesgruppe da. Aber sonst, ich kann sie dir jetzt nicht. Dazu ist es auch noch zu weit weg. Also da beschäftige ich mich dann kurz vorher mit. Und da ich beruflich mit der EM auch gar nichts zu tun habe, ist es auch nicht schlimm.
Da kannst du sie dann auf dem Sofa verfolgen, sofern du es denn möchtest. Aber du hast bestimmt eine Meinung zum Thema Ilkay Gündoğan. Das hat ja Philipp Lahm jetzt auch nochmal wieder im Doppelpass aufgemacht. Die Frage, wo soll der Kapitän in Julian Nagelsmanns Mannschaft eigentlich spielen? Wir haben es hier im Podcast mit Christian Straßburger auch schon diskutiert vor 14 Tagen beziehungsweise anderthalb Wochen. Und wir kamen da nicht zu so einer wirklich befriedigenden Antwort. Lothar Matthäus sagt auch, er weiß nicht, wo Ilkay Gündoğan in diese Mannschaft passt. Hast du da eine bessere Idee als wir alle anderen?
Guck mal, wenn all die Experten und Expertinnen das nicht wissen.
Du hast jetzt die große Idee.
Nein. Julian Nagelsmann wird eine Idee haben. Und da verlasse ich mich drauf. Ich bin ein riesen Nagelsmann-Fan, immer schon gewesen. Ich finde diesen Typen einfach grandios und überragend. Und auch da wird er wissen, was er macht.
Aber du kannst mit dem Kader, der nominiert wurde, und auch mit der Rückkehr von Toni Kroos wahrscheinlich gut leben.
Ja, also ob man jetzt Toni Kroos unbedingt zurückholt, wahrscheinlich, wenn wir Europameister werden, werden alle sagen, das war jetzt der große Schlüssel zum Erfolg. Jetzt angesichts der Tatsache, dass er jetzt auch noch aufhört und seine Karriere beendet, sage ich auch, super, komm, passt alles perfekt, so soll es sein. Ansonsten finde ich den Kader grandios und ich bin auch keiner, der jetzt sagt, boah, da muss jetzt aber ein Hummels noch mit und der arme Kerl, den kann er doch nicht zu Hause lassen, oder auch ein Goretzka. Auch da wird sich Nagelsmann was bei gedacht haben. Er hat es ja immer so ein bisschen mal durch die Blume anklingen lassen. Ich finde den Kader richtig gut und ich bin auch sicher, dass du da immer von der Bank noch was nachschicken kannst, und ich finde auch diesen Mix gut.
Aber dieser Mix, der ja dann eben auch dazu führt, dass man nicht so richtig weiß, wohin mit Ilkay Gündoğan, das ist aber schon eine ja doch relativ unique Geschichte, dass der Kapitän bei einem großen Turnier eigentlich kein unumstrittener Stammspieler ist.
Aber machen wir Medien oder die Medien da nicht wieder direkt ein Fass auf?
Das sicherlich. Wir müssen ja irgendwas finden, worüber wir sprechen können, bis die EM losgeht.
Also insofern weiß ich nicht. Abwarten und gucken, und er wird sich da was bei gedacht haben.
Das wird er sicher, aber es war ja noch vor der Großrückholaktion, obwohl er die ja wahrscheinlich schon im Hinterkopf hatte.
Ja, aber jetzt sagt er vielleicht, Mensch, genau so wollte ich's. Vielleicht hat er genau deshalb Groß zurückgeholt, damit der mit Ilkay Gündoğan, damit das matcht.
Gucken wir mal. Wir haben ja auch noch zwei Testspiele der deutschen Mannschaft, bevor die EM dann losgeht, und vor allen Dingen muss ja auch noch der Kader dann auf die möglichen 26 dann eingedampft werden. Da hat er jetzt ja nicht so viel, was er da noch streichen muss. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Aber um noch den Bogen zum Champions-League-Finale am Samstag zu schließen. Toni Kroos hört auf. Marco Reus hört bei Dortmund auf, wird wahrscheinlich dann noch in die USA wechseln. Wen gönnst du denn zum Abschied den Titel mehr?
Rheinländer hin oder her. Und Ruhrgebiet hin oder her, ja, dann natürlich Borussia Dortmund, auch wenn es utopisch sein wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass Dortmund da jetzt die Riesenchance hat in dem Finale, zumal Real jetzt ja noch, gehen wir davon aus, dass die bei Real noch angefixter sind, dass Toni Kroos die Legende aufhört, als jetzt beim BVB, dass die da unbedingt jetzt Marco Reus noch ein Riesenabschiedsgeschenk machen wollen. Und wenn sie es wollen, dann kriegen sie es nicht so umgesetzt wie jetzt Real Madrid. Also denke, da müssen wir ehrlich sein leider und sagen, das wird der große Außenseiter sein, der BVB. Natürlich freue ich mich, wenn der BVB das Ding holt und Toni Kroos nachher gefragt wird. Du weißt schon.
Wie hast du eigentlich diese Situation damals als Field-Reporter gesehen? Hast du mitgelitten mit dem Kollegen Nils Kaben? Die Fragen waren, ja, hätte man sicherlich besser formulieren können, aber die Reaktion von Kroos war da auch schon in dem Moment. Ich fand sie damals sehr überzogen.
Aber du hast ja gesehen, wie das Volk oder das Publikum oder die Fans darauf reagiert hatten. Das, was ich immer sage, du hast als Field-Reporter oder Field-Reporterin, erstmal hast du die Arschkarte, weil du da stehst und du fragst den heiligen Toni oder die heilige Pop, und da kannst du fragen, was du willst. Erstmal bist du, ne, so. Ich habe mich auch erschrocken und ich wusste aber auch, was Nils Kaben meint. Also ich wusste auch genau, was er meint. Und ja, Toni hat da sicherlich nicht so reagiert, wie man das denkt, ne? Also, oder wie wir jetzt sagen, komm, das war jetzt aber, ich fand's auch unhöflich eher. Aber ja, du siehst ja, wie die Fans darauf reagiert haben. Da bist du als Reporter, bist du erstmal der Arsch. Andererseits Nils Kaben, kenne den Kollegen seit 100 Jahren auch, schätze ihn auch sehr. War ja immer so eher im Hintergrund, ist ja auch immer eigentlich immer eher einer für den Hintergrund. Der ist ja noch nie so berühmt geworden, der arme Kerl. Und mal gucken, die treffen sich ja jetzt wahrscheinlich dann am Samstag auch nochmal wieder.
Davon ist auszugehen, da gibt's das Rückspiel sozusagen. Wer war dein schwierigster Field-Reporter-Einsatz? Welcher Interview-Gast? Du hattest vorhin schon jemanden angekündigt, aber ich glaube, das hast du nicht als das war wahrscheinlich nicht der schwierigste.
Uli Hoeneß, meinst du jetzt?
Ich meinte den Kollegen von Hoffenheim, aber
ach
wenn
so,
du
nein,
eher.
Nee, auch nicht. Also Hoeneß war jetzt nicht in dem Sinne schwierig, weil klar, der war immer antizyklisch. Schwierig. Tatsächlich nehmen wir Markus Babbel, den habe ich in Kaiserslautern nach dem Spiel was gefragt und der hat dann irgendwas geantwortet. Und dann habe ich gesagt, Markus, pass mal auf, wenn ich dir erzählt hätte, dass sie dein Fahrrad geklaut hätten, hättest du mir genau das Gleiche gesagt. Und da ist er zusammengezuckt und hat gesagt, wie jetzt? So, das fand ich immer die schwierigeren Typen als jetzt. Zu meiner Zeit gab es ja die ganzen Effenbergs und Matthäus und Baslers, die dann auch mal ausgerastet sind und durchgedreht sind. Die fand ich jetzt eher nicht schwierig. Wenn du dagegen gehalten hast, war immer alles okay. Schwierig, in dem Sinne eher so die dann so ein bisschen pikiert waren, wenn du ihnen mal eine kritische Frage gestellt hast und die sich jetzt dann irgendwo dafür feiern lassen, dass sie ja auch mal als Experte eine kritische Frage tatsächlich stellen.
Hast du noch einen Spieler, wo du sagst, den möchte ich unbedingt nochmal interviewen? Den hatte ich noch nie, aber den hätte ich gern mal.
Nee.
Gibt's keinen?
Gibt's keinen. Also, ich kann dir nur einen nennen, wo ich die letzten 2 Jahre gesagt habe, bitte, den möchte ich nicht mehr interviewen, da habe ich keinen Bock drauf. Den kann ich dir gerne nennen. Erstaunlich, macht jetzt eine Medienkarriere, macht sogar jetzt eine Talkshow. Irre. Wir reden über Jonas Hector. Da habe ich am Ende... Vor 2 Jahren habe ich dann irgendwann zur Pressesprecherin vom 1. FC Köln gesagt, passt mal auf, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn der Kapitän ist, ich stelle dem eine vernünftige Frage und dann kommt nur, ey, hast du selber mal gespielt? Wo ich dann nur gesagt habe, deshalb stehe ich auf dieser Seite, weil ich nie auf ihrem Niveau gespielt habe. Deshalb stehe ich hier und möchte die Frage von demjenigen wissen, der diese Sportart professionell betreibt, möchte ich die Antwort von demjenigen wissen. So. Und wenn dann immer nur irgendwie gepumpt wird, da hatte ich dann keine Lust drauf. Und das habe ich auch nie verstanden, dass sie in Köln immer gesagt, auch da gibt's ja auch ganz viele Beispiele, wo sie ihn alle hochgelobt haben und ihn hier gefeiert haben. Ich finde, als Kapitän gehört dann auch dazu, sich vernünftig in der Öffentlichkeit zu stellen. Und erstaunlich, jetzt siehst du ja, jetzt macht er einen eigenen Podcast und jetzt macht er eine Talkshow bei Magenta während der Europameisterschaft, das finde ich dann schon erstaunlich. Aber ist halt hier in Köln ein Heiliger, Jonas Hector, zum Thema Heiligtum. Er hätte dem 1. FC Köln in der vergangenen Saison sicherlich auch noch helfen können.
Definitiv. Der Abstieg hätte vielleicht dann ja nicht sein müssen. Aber so ist es. Köln ist in der 2. Liga und wir sind am Ende für heute. Christian, ich danke dir für deinen Besuch.
Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.